jede Form von gesellschaftlich erzwungener Prägung verursacht natürlich auf der anderen Seite eine Abspaltung in meiner Individualität. Und diese Abspaltungen müssen wir vielleicht nicht gleich als Trauma bezeichnen, aber als Abspaltung. Wir entkörpern mit der Zeit immer mehr von diesem Selbstverständnis des Hier und Jetzt, des Ich bin da, hin zu Ich darf da sein, wenn ich das und das so und so erlebe. Dieses genaue Hinschauen, was passiert in diesen Brüchen, das ist, glaube ich, elementar.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Frühlingserwachen. Wir sind Timna und Sebastian Thal und nehmen euch mit auf unsere ganz persönliche Forschungsreise. Gemeinsam begegnen wir Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, ein selbstermächtigtes Leben zu führen und die ihren Alltag und all ihre Beziehungen zum Übungsfeld einer neuen Kultur machen. Eine Kultur der Lebendigkeit, Verbundenheit und Vielfalt. Ich freue mich sehr, dass wir nach einer langen Pause endlich wieder eine Episode mit euch teilen dürfen. Und diese Episode mit Michael Diemer ist ganz spontan entstanden. Wir hatten ein Treffen und haben uns dann entschlossen, noch ein kleines Gespräch aufzunehmen. Und der Michael, der ist für mich ein ganz wichtiger Mentor und auch Kollege. Wir teilen ein gemeinsames Herzensthema, nämlich die Arbeit mit Männern und Trauma. Und vieles, was wir in diesem Gespräch berühren, hat ganz viel mit diesem, ja, Herzensthema zu tun. In dem Gespräch berühren wir große Themen, wichtige Themen. Wir sprechen über unser Menschsein, über Männlichkeit und fragen uns, von welcher Basis aus wir darauf schauen und wie wichtig dabei die Verkörperung ist, die Neugier, aber vor allem auch das Nichtwissen. Für dieses Gespräch wird es ziemlich sicher auch einen Vertiefungscall geben und wenn ihr daran interessiert seid, dann findet ihr auch mehr Informationen darüber in unserer Telegram-Gruppe oder über unseren Newsletter. Also trag dich ein, wenn dich das interessiert. Und zum Schluss noch eine kurze Ankündigung. Wir berühren viele Themen, die auch in meiner Arbeit ganz wichtig sind. Wir sprechen am Ende auch über Sexualität. Und jetzt im Januar ist es dann soweit. Ich starte mit meinem großen 5-monatigen Training für Männer. Ich nenne es Erotic Embodiment Training. Und wenn dich dieses Gespräch, das wir beide führen, inspiriert, dann könnte das für dich ganz wertvoll sein. Und ich möchte dich dazu einladen, es mal anzuschauen. Die Informationen findest du verlinkt auch unter dieser Episode. Yay, also viel Spaß bei unserem Gespräch und bis bald. Ja, ich freue mich richtig, dass wir jetzt gerade hier diesen Raum öffnen dürfen miteinander.
Ja, ich bin neugierig, Sebastian.
Ich auch.
Was ich so zeigen mag.
Ja, ich habe so Lust, dich nochmal so ein bisschen zu fragen auch. Weißt du, du machst jetzt wirklich lange Männerarbeit, bist selber auch sicher einen weiten Weg gegangen, um dort zu sein, wo du auch heute bist, auch als Mann. Und ich hätte irgendwie Lust, so zum Einstieg, wenn du damit in Resonanz gehst, einfach so zu fragen, magst du ein bisschen was von deinem Weg teilen, der dich hierher geführt hat, so wo du jetzt gerade stehst? So was möchte ich da gerade so teilen?
Ja, das war schon ein holpriger Männerweg. Und es war mir, glaube ich, viele Jahrzehnte nicht klar, dass es um dieses Thema geht. Also da ging es mir nicht um das Thema Männer oder Mannsein, sondern grundsätzlich um das Thema, wer bin ich an der Stelle und wie authentisch darf ich in dieser Welt sein. Gelernt habe ich ein bisschen was anderes. Also ich habe schon sehr gelernt, wie man sich anpasst und wie es geht, sich nach außen zu spielen. Das habe ich gelernt. Und ich glaube, das konnte ich recht gut. Es war mir nur immer klar, dass es mich langweilt, relativ schnell. Ja, und dass es mich nicht erfüllt. Und ich glaube, da habe ich mit 15, 16 schon angefangen, so für mich kritische Fragen zu stellen. Also ich hatte Gott sei Dank wunderbare, immer, ein ganzes Leben, aber auch gerade in dieser Zeit war ich in der Jugendarbeit sehr engagiert und ich hatte wunderbare männliche Vorbilder und Begleiter. Vorbilder würde ich gar nicht sagen, aber Begleiter. Ja, von deren Präsenz ich heute noch unfassbar zehre. Ja, also die mich immer wieder zurückerinnern, zu sagen, ja, und das ist genau so richtig, wie du bist. Und dieses, ich bin okay, so wie ich bin, nicht nur okay, ich bin richtig, so wie ich bin, das hat sicher noch mal 30 Jahre Entwicklung gebraucht, bis ich mir das auch wirklich glauben durfte. Ja, mit allen Auf und Abs, in allen Schattierungen und in allen Facetten auch hineingehend, diese Auseinandersetzung, ich bin okay, du bist okay, ja, diese grundsätzliche Haltung in einem Kontakt, das ist für mich eigentlich die Basis von Begegnung. Also, dass ich in dieser Wahrhaftigkeit sein kann und gleichzeitig aber auch merke, wo der andere ist und ob wir in Verbindung sind oder nicht. Und da sind dann viele Außenmodule dazu von Weiterbildungen und Fachkompetenzen und. Aber das ist alles nur Beiwerk. Also das, die wirkliche Ebene liegt genau eigentlich in dieser großen Erlaubnis, ich zu sein und dass der andere auch er selbst oder sie selbst ist oder was auch, wie auch immer. Ja. Genau.
Und das berührt mich auch und macht mich richtig neugierig. Wie fühlt sich das denn an, jetzt so wirklich diese Erlaubnis zu haben, ganz du selbst zu sein? Was ist so, ja, was ist der Unterschied, weißt du, so, wie lebt es sich in dieser Form?
Die Fragen hören nicht auf, Sebastian. Also von daher, ich glaube, da ist man nie mit fertig, weil die Auseinandersetzungen damit in jeder Begegnung neu beginnen. Ja, und dadurch, dass ich schon auch mit vielen Menschen arbeite, die mit sehr schweren Biografien daherkommen, bin ich auch sehr konfrontiert immer wieder damit, mich auseinanderzusetzen. Ja, wo fangen Bewertungsstrategien an? Also es ist ein permanentes Auseinandersetzen. Ich glaube nicht, dass es da, wie lebt es sich damit, sondern ja, ich lebe damit, dass ich gefordert bin, ja, weil zurück kannst du halt nicht mehr. Das ist der Punkt. Ja, wenn du den Weg aufgemacht hast, so wie du ihn auch aufgemacht hast, das kannst du ja nicht mehr abschalten, was da mal angeschaltet wurde. Also könnte man schon, aber das wollen wir nicht. Ja, das ist ja unsere Arbeit, aus diesen Abspaltungen rauszukommen und in diese Präsenz. Also von daher, glaube ich, kann ich dir die Frage so gar nicht beantworten, außer dass ich genauso gefordert bin wie eh und je. Also es ist eine permanente Auseinandersetzung. Hm.
Ja. Und einfach anders da bist und anders damit umgehen kannst, vermutlich.
Ja, und vielleicht ein bisschen mehr mit mehr Selbstmitgefühl unterwegs bin. Also ich glaube, das war das Allerwichtigste. An der Stelle wirklich so mit dem Mitgefühl zu mir selber auch gut da sein zu können. Ja.
Wo hast du das Gefühl, stehen wir im Moment? Weißt du, wenn wir so auf diese Arbeit mit Männern, mit Männlichkeit im heutigen Kontext schauen und aber auch aus der Perspektive deines langen Weges dort drin, weißt du, so was bewegt dich dort gerade wirklich tief?
Wenn du von wir sprichst, wen meinst du damit?
Du meinst,
wir als Männer oder wir als Gesellschaft oder wir als alle? Wir beide.
Ich mag die Rückfrage. Ich glaube, es hat wie alle Ebenen drin, oder? Also, wo stehen wir als Männer? Aber auch das, wer ist dieses Wir, ist ja dort auch schon ein großes Fragezeichen. Ne? Wo stehen wir als Gesellschaft? Finde ich auch eine wichtige Frage, weil eben dieser Diskurs rund um Männlichkeit so aufgehetzt ist oft. Und wo stehen wir jeweils individuell? Ja, vielleicht magst du ein bisschen tanzen um diese verschiedenen
Ja.
Ebenen, so.
Merke so, es wird so sein. Also, weil es gibt verschiedene Schattierungen, was ich wirklich sehr wahrnehme. Ich nehme eine politische Schattierung wahr, die, ich rede jetzt von der politischen Schattierung hier in Deutschland, die gerade eher wieder ein, und das sieht man aber auch weltweit, so ein heteronormatives Bild gerade heraufholt. Und teilweise erlebe ich aber auch Machtstrategien aus den, teilweise auch aus den emanzipatorischen Frauenlagern heraus, die jetzt natürlich wirklich wunderbarerweise wirklich auch in eine gehört sind und auch eine Machtwirksamkeit haben. Und ich erlebe es gerade in Gesetzen, dass Männer exkludiert werden von Teilhabeebenen, wo wir also als Männerfraktion dann dastehen und sagen, wie kann das sein? Also wo stehen wir da gerade im Diskurs? Und ich glaube, das ist so ein Thema, dass wir, glaube ich, den Diskurs wieder neu starten müssen. Also ich erlebe den Diskurs zwischen Männern und Frauen und zwischen der Teilhabe aller in dieser Gesellschaft als etwas, die so, wo viele Verletzungen passiert sind, wo viel wiederum neue Rollenklischees dazukommen. Also ich glaube, die Herausforderung wäre gerade, diesen Diskurs neu zu beginnen, ohne auf diese Vergangenheit zu verzichten, aber auch nicht darin verhaftet zu bleiben, sondern die große Thematik auch dazu zu sagen, ja, was bringen wir mit, wo sind wir jetzt und wo soll es hingehen? Also dieses Miteinander in einem neuen Diskurs, sowohl als Männer miteinander, aber auch als Gesellschaft miteinander, in all den Facettierungen der Individualisierung. Es ist ein, glaube ich, das wäre gerade wichtig. Und ich habe nicht das Gefühl, dass wir gerade da sind im öffentlichen Diskurs. Genau. Was sehr weitergeht, ist gerade, und da bin ich wirklich zu deiner Generation auch total dankbar, dass die Diskussion in eine andere Ebene hineingebracht wird mit. Also dass die Ebene von Männlichkeit in einer tieferen Emotionalität auch angeschaut wird und da sein darf und eigentlich da sein muss. Und so wie wir auch immer wieder darüber sprechen, ist wie und wie ist unsere individuelle Emotionalität dann wiederum angebunden an was Größerem. Also wie können wir die verschiedenen Facetten von Verbundenheit leben? Also, und wir brauchen unbedingt Räume, wo wir sie unter Männern miteinander leben können und neu erforschen können. Aber genauso auch Räume, wo wir sie mit allen Geschlechtlichkeiten leben und sein können. Und, und. Also es muss wirklich und durch die Generationen und mit den Jungen und mit den Kindern und mit, also wie schaffen wir es, aus diesen Blasen herauszukommen und dass die Blasen nicht als Blasen miteinander sprechen und kommunizieren, sondern in der wirklichen Begegnung zeigen und kommunizieren. Ich glaube, das wäre gerade ein großes Thema. Ja.
Und was braucht es, weißt du, damit wir wirklich auch in der Lage sind, uns auf dieser Ebene zu begegnen? Was denkst du, ist auch so unsere Arbeit, oder die jetzt ansteht auch, also um diese Emotionalität auch zu vertiefen und auch diese Begegnungsfähigkeit zu vertiefen. Wo siehst du da die größten Herausforderungen und Chancen auch für uns jetzt als Männer, die Generation durchweg? Also weißt du so von, ja, da hat sich ja auch einiges jetzt geändert, auch an den Werkzeugen, die wir haben und Blickwinkeln.
Sagst du nochmal die Frage konkreter?
Was befähigt uns dazu, diese Vision wirklich umzusetzen?
Okay. Ich glaube, dass wir aus Klischees rauskommen, dass wir in die Selbstwahrnehmung, in die Selbstverantwortung kommen und das aber nicht abgekapselt sehen als Ego, sondern dass wirklich die tiefen Schichten des Selbst mit dazukommen. Wir reden, glaube ich, zu oberflächlich über unsere Selbstverwirklichung und Selbstverantwortung. Die tiefe Schicht des Selbst ist wirklich unterhalb der Schicht des Egos, also die unterbewusste Ebene. Und da gilt es, glaube ich, die Arbeit hinzulenken, zu schauen, wie kriegen wir da Kontakt zu? Wie können wir da die Lichter anzünden für uns selbst, im wahrsten Sinn des Wortes? Und wie verkörpern wir uns selbst tatsächlich? Und wie erlauben wir jedem anderen Individuum, sich genauso selbst zu leben? Und wie wäre dann in dem großen Selbstverständnis, wie wäre dann Kontakt möglich? Wie wäre dann Verbindung möglich? Wie können wir uns dann wahrnehmen, sehen, austauschen als Individuum, als Gruppe, als Gesellschaft, also dann durch die Strukturen hindurch. Ja. Und da habe ich keine Antwort drauf, aber ich glaube, das interessiert mich gerade sehr, ja.
Also diese Berührung mit dieser tieferen Schicht in uns, die jenseits der Konzepte ist, die wir über uns haben. Wie die sich in eine Verkörperung Stück für Stück übersetzt, übt, wächst.
Ja, wie kommen wir immer mehr aus unseren Abspaltungen heraus? Wie kommen wir immer mehr wirklich zu uns?
Ja.
Können wir uns wahrnehmen? Und du kennst den Weg. Ich denke, es ist der Weg, wir brauchen den Körper, eine neue Art von Körperlichkeit dazu. Wo es nicht darum geht, irgendwelche Kategorisierungen einzuhalten, sondern diese wirkliche Wahrnehmung unserer selbst in unserer Verkörperung.
Ja.
Was passiert da? Das sind so viele Informationsschichten, die überhaupt nicht betrachtet werden, so viele Ebenen, die aber mitagieren durch unsere Prägung, durch unsere Erziehung, durch unsere Gesellschaft, durch unsere Jahrhunderte, die wir da leben. Und ich glaube, da mehr und mehr drauf zu kommen, zu sagen, so was braucht es da, damit das ins Bewusstsein kommt, damit es klarer wird. Ja.
Ich finde das sehr spannend, weißt du, so diesen Punkt der Verkörperung und männliche Sozialisierung. Weil ich habe so das Gefühl, dass dort oft auch sehr viel Missverständnisse da sind, wenn wir über Verkörperung reden und gar nicht klar ist, was wir damit eigentlich genau meinen, was es eigentlich heißt, wirklich verkörpert zu sein. Und hast du Lust, dann nochmal so wie ein bisschen, weißt du, so darüber zu erzählen, was es wirklich bedeutet, verkörpert zu sein, und was es auch heißt, sich sozusagen auch in diesem Spannungsfeld von männlicher Sozialisierung, wo ich behaupten würde, die uns eigentlich aus unseren Körpern geholt hat, ganz massiv sogar, und Männlichkeitsbilder uns quasi eingeimpft hat über so viele Jahrzehnte, die das Gegenteil von Verkörperung sind, auch wenn sie sozusagen so körperlich daherkommen.
Genau. Ich glaube, es ist wichtig, die Definition, was bedeutet Körper an der Stelle. Ja. Ähm, es ist ja nicht einfach geworden in Zeiten von Instagram und sozialen Medien, in einer anderen Ebene von Verkörperung zu sprechen, außer das, was wir da sehen, als Körper, der uns da so gezeigt wird. Und mal zu gucken, gehen wir mit welchen Bewertungskriterien schauen wir eigentlich? Also, was passiert da in uns, wenn wir den anderen sehen? Und das ist ja schon wieder eine Form von, wie verkörpert sich der andere in mir? Also, in diesen Verkörperungsebenen ist ja sofort auch eine Übertragungsebene dabei. Und dann können wir uns verhalten, ja, so wie wir es gelernt haben. Oder wir können neugierig sein und können einen anderen Raum aufmachen, der Begegnung zu uns selbst zu gucken. Was macht das eigentlich mit mir? Und diese Art von Verkörperung heißt, es ist auch so die Frage, wo, in welche Ebene dringt Emotionalität ein? In welche Ebene dringt die emotionale Wahrnehmung ein? Ist emotionale Wahrnehmung nicht immer auch eine körperliche Wahrnehmung? Ja? Darf das alles so sein, dass ich das ernst nehme, was ich da wahrnehme und was ich da fühle und was ich da aber auch denke darüber? Also diese Schnittstelle zwischen Geist, Körper, Emotion, das ist wirklich an diese Schnittstelle immer mehr ranzukommen. Weder in einem noch in dem anderen zu verhaften, sondern wir sind alles. Und das ist für mich Verkörperung. Also, ja.
Und du hast ja auch eine wahnsinnig spannende Ebene noch dazu gebracht, oder so dieses, wie sich mein Gegenüber in mir verkörpert und worauf du dabei hinweist, so jetzt in meinen eigenen Worten, ist ja wirklich auch so diese, die Prägung oder die Sozialisierung ist ja eine Objektbeziehung zu mir selbst und zu anderen. Mhm. Und dass wirklich sozusagen eigentlich eine Subjektbeziehung möglich wird, von Subjekt zu Subjekt. Und damit ich mir selber erstmal Subjekt werde, geht es ja wirklich um diese Körperlichkeit, also eine Emotion, die in meinem Körper als Empfindung auftaucht und nicht sich ausagiert, sondern in mir drin immer mehr durch meine Wahrnehmung und durch meinen Geist in ein Gefühl wächst, im besten Fall sogar in ein nuanciertes Gefühl. Diese Fähigkeit, oder das ist das, was wir auch gar nicht gelernt haben. Und in dem drin ist ja wirklich diese tiefe Abspaltung vom Vertrauen. Also kann ich mir eigentlich vertrauen? Kann ich vertrauen, was ich da empfinde? Wenn meine Empfindungen jetzt in der Prägung oder in der vielleicht auch Ursprungsfamilie oft sozusagen gefährlich waren, weil sie zum Beispiel mit Wut in Verbindung waren, die keinen Raum hatte oder so.
Genau. Wie viel Freiheit braucht Empfindung? Ja? Was ist da Freiheit an der Stelle? Und wiederum Selbstverantwortung. Mir gefällt das Wort nuanciert. An der Stelle, wie kann ich nuanciert damit sein? Wie kann ich in den Nuancen wahrnehmen, was hat es mit mir zu tun? Wo bin ich da? Wo ist meine Prägung an der Stelle? Wo würde ich gerne sein? Also meine Wunschvorstellung, meine Sehnsüchte dabei. Und was ist die Realität? Wir reden so häufig von hier und jetzt als Konzept und als fast schon narzisstoides Haltungsideal, ja, im Hier und Jetzt zu sein. Was ist es eigentlich genau, dieses Hier und Jetzt? Ja? Wie viel Präsenz verträgt dein Hier und Jetzt? Oder wie viel Hier und Jetzt verträgt deine Präsenz? Ja? Also diese tiefen Fragestellungen, Auseinandersetzungen, Es Das hört ja nicht auf, ja. Das ist ja ein permanente quasi Beschäftigung damit, eine Wahrnehmung, ein bewusstes Umgehen, ein bewusstes Aufnehmen, Übersetzen, transformieren, was auch immer an der Stelle, ja. Also, und das haben wir nicht gelernt. Das muss man auch, also das muss man. Es muss Frau genauso, aber es muss Mann auch lernen, auszuhalten. Diese Flut an Informationen, die wir nicht gelernt haben, zu kanalisieren, auszudrücken, da sein lassen zu dürfen, zu teilen, und. Ja. Also da liegt schon noch ein ganz schönes Stück Arbeit vor Mann. Auch Frau.
Und eine Riesenchance. Ich meine, da ist das Leben, oder?
Absolut. Bin voll bei dir.
Und
Da wird es auch spannend.
da ist auch, also, und ich meine, das Schöne da drin ist ja auch, also, wenn wir sagen, wir haben es nicht gelernt, die schöne Botschaft darin ist ja auch, wir können es lernen.
Ja.
Und das finde ich irgendwie auch so wertvoll auf meinem eigenen Weg, überhaupt zu realisieren, okay, es hat so viele Jahre gebraucht, um überhaupt zu merken, dass ich jenseits von Verkörperung lebe. Weil wenn du nur in deinem Geist lebst, als Überlebensstrategie, dann merkst du das ja gar nicht. Dann ist das deine Wirklichkeit. Und der Körper, die Verkörperung zeigt sich dann im besten Fall noch als Symptom, dass
Ja.
dir eine Klinke in die Hand drückt und sagt, schau mal, wenn du da aufmachst, da kannst du dir begegnen. Und dieser Weg, so dieser Weg ins Innen auch als Mann, ich denke, das ist wirklich der Schlüssel, dass wir wirklich ja auch in unserer Arbeit wirklich so die Räume schaffen, dass dieser Weg über diese Schwelle sicher wird, weil es hat ja gute Gründe, dass wir als Männer das nicht gelernt haben oder unterdrückt haben.
Ja. Und jetzt ist jetzt die Frage, wollen wir die Funktionstaste weiter gehalten drücken oder wollen wir die Ich lebe-Taste weiter drücken? Ja. Also wo ist Funktionieren, wo ist so das Gewohnte, wie es zu sein hat? Und wo wird es auch Zeit, innezuhalten? Und es braucht eben, wie du sagst, es braucht auch Räume zum Innehalten. Es braucht Räume zum Austausch. Es braucht sichere Räume zum Austausch, vor allen Dingen, ja. Und ich glaube, die gilt es wirklich zu gestalten und auch zu etablieren und zu schauen, ohne ideologische Vorgaben, wirklich, wie können wir uns begegnen? Wie lernen wir uns als Mann, als Männer miteinander wieder zu begegnen, auszutauschen? In Wahrhaftigkeit, also wirklich in der Präsenz und nicht in irgendwelchen Rollen, als Mensch uns da zu begegnen. Und es gilt für alle Ebenen. Ja, also ich beziehe das jetzt nicht nur auf die Männer, sondern das ist, glaube ich, für mich ein grundsätzliches, Thema. Ja.
Ja. Was mich dort auch noch interessiert, weißt du, Michael, du bist da sehr engagiert. Du hast ja jetzt kürzlich einen Verein gegründet, Männer und Trauma. Und um auch diese Perspektive auf dieses Nicht-Gelernt-Haben und diese Sozialisierung und diese Nicht-Verkörperung als Mann nochmal, auch, weißt du, auch das zu nuancieren. So, welche Rolle spielt dort Trauma, vor allem auch intergenerationales Trauma? Wie begegnet dir das in deiner Arbeit? Und ja, was magst du dazu teilen?
Genau, dieser Verein ist gerade im Aufbau. Also da stecken schon 5 Jahre Erfahrung mit diesem Arbeiten mit drin. Und das hat sich jetzt einfach auch politisch so ergeben, dass das eine andere Basis braucht, um weiter sein zu können und sich verbreiten zu können. Also es braucht einfach andere Strukturen nochmal. Und das passiert gerade. Aber wir können eigentlich zu 85% aller Traumatisierungen, die auch im Erwachsenenalter passiert sind. Zu 85% aller Betroffenen sagen, das ist nicht das erste Mal, dass da Trauma passiert, sondern da steckt dahinter ein geprägtes Bild. Und ein geprägtes Bild als Kind, also wie wir als Kind in unseren frühen Primärsozialisationen unterwegs waren, wie wir von der Gesellschaft geprägt sind. Und die Frage ist ja, was bedeutet an der Stelle, gibt einen amerikanischen Autor, der unterscheidet Trauma mit großem T und Trauma mit kleinem T. Also dieses, wo sind die Traume mit kleinem T? Ist nicht jede Prägung, nicht jede, so mag ich dich, so will ich dich aber nicht haben, so habe ich dich lieb oder so habe ich dich nicht lieb. Diese, was wir als Kind natürlich wunderbarerweise erfüllen, weil wir wollen immer geliebt und in sicherer Ebene aufwachsen, ob uns das gefällt oder nicht. Was spalten wir an der Stelle schon ab? Ja, also wo sind diese ganzen vielen kleinen Ts? Summieren sich zu einem Verhalten, das große Ts magisch anzieht schon fast. Ja. Also wir haben in der Arbeit oft erlebt, dass die geprägten Verhaltensweisen, Ebenen eigentlich die Ausgangslage waren, um einer Wiederholung Raum zu geben. Und da überhaupt den Blickwinkel drauf zu legen, nicht zu sagen, ach, es ist mir einfach passiert oder es ist mir passiert, sondern dieses, es ist mir passiert, hat eine Geschichte. Ja. Und das verbindet den Menschen immer auch wieder mit seiner Biografie. Also wieder diese Rückverbindung zu deinem Leben, zu dir selbst. Was hat es gemacht?
Mhm.
Und da sind wir im Moment schon sehr an einer Stelle auch, wo wir schon sehr wach sein können auch. Gott sei Dank, ja. Und da braucht es noch andere Kanäle und andere Räume des Austausches. Aber die werden sich jetzt gestalten. Also das ist einfach zeitaktuell ein Anliegen. Es wird auch Teil des neuen Projektes sein, dafür die Räume auch zu schaffen. Ja,
ja, das ist spannend. Ich meine, was du so reinbringst an Unterscheidung, ist ja wirklich auch so diese frühen Entwicklungs- und Bindungstraumata, die ja oft, also gut, es ändert sich jetzt gerade schon stark, aber für viele, die wahrscheinlich zu euch auch ins Büro kommen oder in den Verein, gar nicht bewusst sind, oder das Trauma mit großem T, das ist das, was man unter Trauma versteht, so. Und ich denke, dass es auch für Männer sehr wertvoll ist, dort hinzuschauen. Und ich möchte aber die Frage, wie noch weiter zuspitzen, glaube ich, weil ich so wie fast eine Hypothese auch habe, so diese, weil es ist ja kein Zufall, dass ihr gerade auf Trauma und Männer auch fokussiert. So. Und ich frage mich ja, ob das, was wir als Männlichkeit landläufig sozusagen sehen und diskutieren, dass das eigentlich, ein bisschen zugespitzt formuliert, eine Traumasymptomatik ist. Also dass wir sozusagen, wir können gar nicht über Männlichkeit sprechen, wenn wir nicht über Trauma sprechen. Und ich vermute, dass es dort wie auch nochmal einen Paradigmenwechsel geben könnte, auch dann in dieser Brücke zur Verbindung zu den anderen, wenn wir dort nochmal ein Licht drauf werfen, was es eigentlich wirklich bedeutet, männlich sozialisiert worden zu sein und was das mit Trauma zu tun hat.
Ja, ich bin völlig bei dir. Das meinte ich mit diesen frühen Prägungen. Ja, also ich bin mit dem Wort Trauma ein bisschen vorsichtiger. Mhm. Weil es gerade so inflationär benutzt wird auch. Also deswegen möchte ich die Wachheit in der Nutzung des Wortes Trauma nehmen. Aber, und ich ersetze oft das Wort Trauma mit Prägung.
Mhm.
Weil es nochmal eine andere Facette hineinbringt. Aber jede Form von erzwungener Prägung, und Prägung ist, also wir können uns auch sehr frei prägen, ja, aber jede Form von gesellschaftlich erzwungener Prägung verursacht natürlich auf der anderen Seite eine Abspaltung in meiner Individualität. Und diese Abspaltungen müssen wir vielleicht nicht gleich als Trauma bezeichnen, aber als Abspaltung. Wir entkörpern mit der Zeit immer mehr von diesem Selbstverständnis des Hier und Jetzt, des Ich bin da, hin zu Ich darf da sein, wenn ich das und das so und so erlebe. Dieses genaue Hinschauen, was passiert in diesen Brüchen, das ist, glaube ich, elementar für ein Verständnis.
Und das ist natürlich wahnsinnig wertvoll, die Unterscheidung. Auch da nochmal wirklich, also da wären wir dann auch an dem Ort, wo wir sagen können, so, das Patriarchat hat uns alle fertig gemacht, so. Und genau an dieser Stelle auch, oder weil es sozusagen gewisse Prägungen aufzwingt, die auch sozusagen Menschen, die als Männer identifiziert werden, genau an diesen Punkten prägt und verletzt und zu Abspaltungen führt, so.
Ja.
Das ist wirklich eine ganz eine wichtige Lupe, so. Und dann gibt es ja aber wirklich auch noch so diese andere Ebene, die sozusagen über diese frühe Prägung hinausgeht. Also dort haben wir so wie die Familienprägung, die wiederum geprägt ist durch dieses transgenerationale Erbe auch und andererseits durch dieses kulturelle Erbe. Und wenn ich mich so mit dieser Ahnengeschichte verbinde, auch mit meinen eigenen Ahnen, was ich dort sehe, oder, sind schon also auch viel Trauma mit T, also nicht nur Dysregulationen und Prägungen und so weiter, sondern ja eine Geschichte von massiver Abspaltung. Also nur schon, wenn ich mir vorstelle, wie viele meiner Großväter, Urgroßväter und so weiter im Krieg haben kämpfen müssen und auch jetzt noch, wir müssen ja gar nicht in die Vergangenheit gehen, wo es wie selbstverständlich ist, dass Männer Soldaten sind und was für eine massive Abspaltung das braucht und wie sich aus diesen kulturell erzwungenen Strukturen dann Männlichkeitsbilder geformt haben. So.
Genau. Also dadurch dringen wir die Zeiten. Also wo ist die Basis deiner Männlichkeit? Das ist ja im Prinzip die Frage. Ja? Von wo aus sagst du, ich bin Mann? Von wo aus sagst du, ja, ich bin Mensch, klar, aber von wo aus sagst du, ich bin Mann? Also wo ist diese Frage nach der Basisebene?
Ja, das ist richtig interessant.
Hm.
Und da kommen wir wieder, oder auch zurück in diese Verkörperung und in die Neugier, weil wir es einfach noch nicht wissen, oder? Also ich weiß es nicht. Wie würdest du diese Frage beantworten, oder?
Nach nein, dieser Basis? Ich muss in der Frage stehen bleiben,
wie oder? Es
heißt. Also weil, und das ist aber für mich genau diese Neugierigkeit darauf, die den Prozess der Wahrnehmung und der Selbstreflexion quasi begleitet.
Und ich finde diesen Ort sogar, also ich finde ihn richtig geil, weißt du, so dieses, wenn wir es wirklich mal aushalten, in diesem Nichtwissen zu sein, wir ohne in das eine oder andere Extrem zu fallen, also ohne jetzt Mann sein komplett zu negieren oder komplett auszuhebeln und in Frage zu stellen. Einerseits oder andererseits wieder auf das zurückzugreifen, was wir schon kennen, sondern wirklich, wie formt sich eine neue männliche Identität aus dem Kontakt, aus dem verleibten, verinnerlichten Kontakt mit unseren Gefühlen, mit unserem Geist, mit unserem Körper. Wirklich, was entsteht daraus, wenn wir wirklich wieder an diesen Ort finden? Also wenn wir über diese Schwelle gehen, ja, ins Innere hinein. So.
Und da braucht es aber den Körper dazu und da braucht es auch einen Raum dazu, wo es sein darf, einen sicheren Raum,
das ist
wo es sein darf.
Gerade ja, weil die Geschichte ja so mit so viel Trauma beladen ist oder die Sicherheit, es geht nicht ohne.
Nein, es geht nicht ohne Sicherheit. Also
es geht nicht ohne Sicherheit. Hm. Ich spüre einfach, also an dem Punkt, oder ich habe dort Gänsehaut an dem Ort, weil ich finde, so, da wird Männerarbeit richtig interessant.
Mhm.
Und da betreten wir vielleicht auch, nee, neueres Terrain fühlt sich nicht stimmig für mich an, weil es immer schon passiert ist, so, aber es ist wie so ein, ja, da kann es fruchtbar werden. In den Traditionen, in denen wir stehen. So.
Da muss ich gerade denken. Wir müssen da nichts Neues erfinden an der Stelle. Ja? Also da gibt es A, genügend Traditionen, die uns wirklich ganz viel zeigen können, von wirklich wieder Ebenen der Rückverbindung und viele, viele Techniken und viele Möglichkeiten. Da muss jeder auch für sich schauen, glaube ich, was stimmig ist und wo der Raum und der Platz und ist. Aber da mal dran zu erinnern, von welcher Basis aus kommen wir? Also wo ist wirklich diese basale Ebene?
Da würde mich noch interessieren, du weißt ja, dass ich mich in meiner Arbeit viel auch mit Sexualität beschäftige. Welche Rolle und welche Chance liegt in der Sexualität, an genau diese Ebene zu kommen, aus deiner Sicht?
Ja, aber wie häufig wird Sexualität als Machtinstrument von allen Geschlechtern gebraucht? Ja, also da ist die gleiche Ebene von Selbstwahrnehmung und Kompetenz. Also könnt ihr auch die Frage stellen, wie viel Friedensarbeit ist in deiner Sexualitätsarbeit drin? Ja. Also ich finde es eine ganz elementar essentielle Auseinandersetzung damit. Für diese, auch da wieder die Frage, was ist deine wirkliche Sexualität? Ja, nicht das, was uns da vorgemacht wird, vorgelebt wird, vorerzählt wird, sondern dieses Erforschen deiner eigenen in dieser ganzen Verantwortlichkeit. Ja, zu dir selbst, zum anderen und. Genau. Und aber auch keine, jetzt da keine Klischees aufzubauen und keine Hürden aufzubauen, sondern wirklich da diese Offenheit und Freiheit des Seins da mit drin zu haben. Ja.
Und könnte es nicht auch sein, dass, also ich erlebe es zumindest so, dass so in der Sexualität sich wie die beiden Extremen begegnen, oder auch so die Extreme der Prägung viele Generationen durch, oder gerade auch so durch unsere innere Kolonisierung hier selbst, wo wir sind, oder?
Ja.
Und gleichzeitig aber so diese rohe, pure Kraft von Ich bin. Also das macht es doch auch so interessant, dass sich dort so diese Kräfte in ihrer absoluten Rohheit und Gewalt treffen. Und das ist doch auch eine Chance wahrscheinlich, oder? Dass man sich, also, weiß nicht, ich krieg's gar nicht besser formuliert, dass ich in der Hinwendung zur Sexualität als Übungs- und Forschungsfeld genau mit der Frage, wie komme ich wieder an diesen Grund meiner Existenz, dass dort eigentlich eine Riesenchance liegt, weil dort auch die größte Lebendigkeit liegt.
Eine ganz wichtige Facette und Teil unserer Selbst,
Ja.
unseres Seins. Ja, also genau, also genau richtig an der Stelle und so wichtig.
Ja, magst du abrunden noch etwas sagen, so mit Rückblick, wo wir uns so durchbewegt haben, so was für dich jetzt gerade noch so wichtig ist oder zuvorderst?
Ich glaube, wir sind auf einen ganz schönen Punkt gekommen, wirklich so, von welcher Basis aus schauen wir? Was ist so unsere Basis, von wo wir aus auf unsere Männlichkeit, auf unser Menschsein, auf uns selbst da so schauen? Und über dieses Bild bin ich gerade ganz glücklich. Also da, damit, das kann ich gut so stehen lassen auch, ja. Ja, ohne Antwort.
Ja, genau, ohne Antwort.
Genau.
Das ist ein schöner Schlusspunkt, das
Ja.
Fragezeichen. Großartig.
Ja, super.
Danke dir, Michael.
Danke, Sebastian. Danke für
Was für
deine
eine
sehr wertschätzende Fragen und Fragestellungen.
Das macht einfach Spaß, mit dir zu tanzen, weißt
Lass uns weiter tanzen.
Unbedingt, unbedingt. Danke dir.
Danke.
Herzlichen Dank, dass du unseren Podcast Frühlingserwachen hörst. Es ist uns ein Herzensanliegen, Menschen zu verbinden und Brücken in eine neue Kultur zu bauen. Wir danken Little Whale für die wunderschöne Musik und allen von euch, die dieses Projekt mit ihren Spenden ermöglichen. Informationen, wie ihr das tun könnt, findet ihr im Text unterhalb dieser Episode.